Ricarda Huch, ein Tag in Jena 1945. Es war wieder kalt geworden. Vom Frühling hatte uns nur geträumt. Der volle Alarm folgte dem Voralarm schnell. Wir mussten sogleich in den Keller. Dort war es eiskalt, trotz des elektrischen Öfchens, für das Frau von Haller gastlich gesorgt hatte. Mich umwickelte sie mit Pelzen und Decken und war darauf bedacht, dass jeder einen bequemen Platz hatte. Nur Dr. Horstmar, Gottlob, er war da, setzte sich nie. Er stand im Pelzmantel nahe bei der Tür und ging von Zeit zu Zeit hinauf, um die Radiomeldungen in Bezug auf die Flieger zu hören und sich draußen umzusehen. Waren alle da? Die junge Hausangestellte meldete, dass die Studentinnen, die im obersten Stockwerk wohnten, denn Frau von Haller hatte mehrere Zimmer ihres großen Hauses abgeben müssen, sich weigerten, herunterzukommen. Sie bereiteten sich für das auf die nächsten Tage angesetzte Staatsexamen vor und wollten darin nicht gestört werden. Der leere Fliegeralarm stört sie nicht, sagte meine Tochter, wohl aber ein geistvolles Gespräch. Ein Kompliment für Sie, Dr. Horstmar. Oh, ich überschätze meinen geringen Beitrag zur Unterhaltung nicht, sagte Dr. Horstmar. Jedenfalls verspreche ich, mäuschenstill zu sein. Bewahre, rief Frau von Haller, die Mädchen können ihren eigenen Keller haben und dort lernen und sich gegenseitig abhören, so viel sie wollen. Herunterkommen müssen sie, ich fühle mich für sie verantwortlich. Ich dachte, es sei im Grund einerlei, ob die Bombe unterm Dach oder im Keller treffe, aber das sagte ich nicht. Das dumpfe Rauschen der Todesmaschinen jagte ununterbrochen über uns hin. Es waren offenbar sehr viele und sie flogen sehr tief. Dr. Horstmar erzählte Jagdgeschichten. Er war ein eifriger Jäger. Ich hatte das Balzen des Auerhahnes nachahmen gelernt, um diesen misstrauischen Vogel anzulocken. Und da mir das sehr gut gelang und ich sozusagen mein Talent entdeckt hatte, erlernte ich mit der Zeit alle Vogelstimmen, die es in unseren Breiten gibt. Ich kann mit jedem Vogel wetteifern. Ich, sagte meine Tochter, ich habe noch niemals eine Nachtigall gehört. Es wäre wundervoll, wenn sie uns etwas vorschluchzten. Dr. Horstmar stutzte nur einen Augenblick. Gern, sagte er, wenn wir uns das nächste Mal des Abends hier treffen. Die Nachtigallen singen bekanntlich nur am Abend. Damals kam es mir hauptsächlich auf den Kuckuck an. Sie wissen, dass man den Kuckuck nur hört, aber nie zu sehen bekommt. Warum verbirgt sich dieses seltsame Geschöpf? Ist es so schön, so paradiesisch schön, dass es der Habgier der Menschen zum Opfer zu fallen fürchten muss, wenn es sich zeigte? Manche sagen, der Kuckuck sei ein unscheinbarer grauer Vogel, aber wer bürgt mir davor, dass sie ihn wirklich gesehen haben? Es gibt Leute, die es nicht ertragen können, etwas nicht zu wissen. Nun, als ich den Kuckuckruf vollkommen beherrschte, beschloss ich, eine Probe zu machen. Wenn auf meinen Lockruf sich kein Kuckuck zeigte, so gab es eben keinen Kuckuck. Vielleicht gibt es auch keine Bomben, sagte meine Tochter. Was die Bomben betrifft, meinte Dr. Horstmar, nachdem er sich etwas besonnen hatte, so kann man in Ihrem Fall sicherer von der Wirkung auf die Ursache schließen als im Falle des Kuckuckrufes. Könnte man sich nicht vorstellen, dass das hintereinander ablaufende Kuckuck, das wir im Mai vernehmen, durch kleine Explosionen des berühmten Mai-Lüfterl... Vorstellen kann ich mir das nicht, entgegnete meine Tochter, aber in der modernen Physik ist alles möglich. Das Fliegergeräusch wurde immer lauter, immer drohender. Das Gespräch verstummte. Wir hörten nur noch aus dem Keller nebenan das eintönige Ableiern der lernenden Studentinnen. Dann kam etwas Entsetzliches, Unbeschreibliches. Ein langgezogenes, zischendes Pfeifen. Das ist das Zeichen. Im nächsten Augenblick werden wir tot oder zerfleischt und doch noch lebend sein. Die rasselnde Schlange stürzt sich auf ihr gelähmtes Opfer, um es in ihrer ekelhaften Umarmung zu erdrücken. Ein Krachen, wie Weltuntergang. Das war ein sogenannter Bombenteppich, keine einzelne Bombe. Das elektrische Licht ging aus, es wurde dunkel. Stillschweigend wurde eine mitgebrachte Kerze entzündet. Wenn man den Krach hört, ist man gerettet, aber nur für einen Augenblick. Das mörderische Rasseln geht weiter. Wir sind im Rachen des Todes, da ist keine drinnen. Es wird lauter und lauter, kommt näher und näher. Wieder das mordlustige Pfeifen und dann der tödliche Krach. Hat es uns diesmal nicht getroffen, so trifft es das nächste Mal umso sicherer. Es scheint gerade auf unser Haus zu zielen. Jemand blickt besorgt auf die hochliegenden kleinen Fensterläden. Werden wir uns dahin durchzwängen können, wenn wir etwa verschüttet würden? In einem anderen Teil des Kellers wären größere Fenster, sagt Frau von Haller. Übrigens sind Leitern, Beile und Hacken da. Ich bilde mir ein, mir wäre wohler draußen in freier Luft, im Walde, der gar nicht weit entfernt ist. Aber ich weiß wohl, man hat es mir oft auseinandergesetzt, dass ein Keller der bessere Schutz ist. Wenn nur das fürchterliche, an den Nerven zerrende Getöse der Flieger eine Minute, einen Augenblick aufhörte. Endlich, endlich wird es schwächer, hört es ganz auf. Sollte es vorüber sein? Struppi zitterte nicht mehr und Frau von Haller stand auf. Ich glaube, sagte sie, die Flieger, die wir jetzt noch hören, sind Zurückkehrende. Die werfen keine Bomben mehr. Ich will hinaufgehen und nach meinem Essen sehen, das auf dem Herde steht. Was mochte aus unserem Essen geworden sein? Das Feuer in dem Öfchen, worauf die Graupensuppe kochen sollte, war vermutlich ausgegangen. Jemand sah nach der Uhr. Es war 2:30. Ich wage mich gern nach ihrer Wohnung und koche ihr Essen, bot Dr. Horstmar meiner Tochter an. Ich verstehe zwar nichts davon, wenn sie es mir aber ausführlich sagen, was ich tun soll. Da kam unverhofft die Entwarnung. Wir verabschiedeten uns und gingen nach Hause. Hatten wir denn noch ein Haus? Ja, da stand es, wenn es auch stark gewackelt hatte, denn die Fensterscheiben waren zerbrochen und Kalk war von den Wänden gefallen. Es hatte tapfer ausgehalten und empfing uns mit vertrauter Geborgenheit. Es war wie sonst, nur dass mir alles weit weg zu sein schien und eine feierliche Unwirklichkeit hatte. Das Feuer im Öfchen brannte noch. 3 konnten wir essen. Mein Enkel kam erst 9:50. Seine Station war getroffen, aber er lebte. Die Stadt stand in Flammen.